der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Immer am zweiten Donnerstag im Monat zischen wir mit euch über den Cyberraum. Aber wenn ihr heute mal in eure Podcast-Apps schaut, die Folge jetzt erscheint an einem Dienstag, an einem 11. Februar. Und wir haben festgestellt, das ist tatsächlich der ultimative Tag im Jahr, an dem ein Podcast erscheinen muss, der Per Anhalter durch den Cyberraum heißt. Warum? Das sollte jeder und jede eigentlich wissen. Und ich sag mal so, wer drauf kommt und eine schöne Erklärung dafür hat, warum sozusagen der 11. Februar der perfekte Tag für unseren Podcast ist, gerne Sprachnachricht in unserer Mailbox hinterlassen. Wo und wie das geht, steht in den Shownotes. Und dann haben wir vielleicht so ein bisschen Merchandise von Per Anhalter durch den Cyberraum für euch. Den kriegen auch vielleicht so unsere Gäste heute, so ein bisschen Merchandise. Jakob vielleicht nicht, Jakob, du hast das sowieso, glaube ich. Mit Ihnen will ich gleich über die Zukunft reden und wie man sich der Zukunft so ein bisschen annähern kann. Mein Name ist Marcel Roth und die Zukunft, glaube ich, und dann drüber reden, das kann eigentlich noch super werden. Und planen, vorbereiten auf die Zukunft, das ist die Aufgabe der Cyberagentur, die sich ja der deutschen Cybersicherheit in 10, 15 Jahren verschrieben hat. Und da muss ja irgendjemand in der Cyberagentur sein, der da so in die Zukunft guckt. Und die vielleicht sogar berechnet. Zwei Wissenschaftler sind bei mir, die, glaube ich, nicht ganz so glücklich sind bei der letzten Formulierung. Reden wir gleich über, warum das so ist. Hallo, Dr. Markus John, Leiter des Kati-Labs am Fraunhofer INT in Euskirchen und heute hier im Studio. Hallo, Markus.
Grüß dich.
Und hallo, Dr. Jakob Bellmund, Data Scientist bei der Cyberagentur. Hi, Jakob.
Hallo, freue mich, hier zu sein.
So, Markus, ich muss einmal jetzt die Abkürzung in deinem Jobtitel aufdröseln. Ne? Kati-Labs ist die Abkürzung für Knowledge Analytics for Technology and Innovation.
Korrekt.
Korrekt. Und Fraunhofer INT bedeutet Fraunhofer Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen.
Auch das ist korrekt.
Da arbeitest du seit 16 Jahren, hast 5 Mitarbeiter, 35 seit so einem ganzen Team, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Fass doch mal in 42 Sekunden zusammen, was du da machst. Und pass auf, wir haben was Neues vorbereitet. Also 42 Sekunden für dich.
Markus, das sind deine 42 Sekunden. Los.
Wir befassen uns in meiner Gruppe, dem Kati-Lab, damit, mittels Hilfe von Daten und datengestützten Analysen den Blick in die Zukunft zu schärfen, ihn dadurch effektiver, einsichtsvoller und vielleicht auch schöner zu machen, im Sinne von, dass wir versuchen, auch zum Beispiel entsprechende Abbildungen zu generieren. Und das ist die Kernaufgabe und damit befassen wir uns und ja, das ist es, worum es geht.
Guck mal, da brauchst du weniger als 42 Sekunden.
Ja, ich habe das schon geübt.
Guck mal, jetzt, pass auf, jetzt. Das wäre jetzt das Ende gewesen.
Achtung, Markus. 40.
Okay, habe ich ein bisschen Zeit verschenkt. Und 42. Das war die Warp-Geschwindigkeit sozusagen.
Das ist ja nicht schlimm. Und du machst auch, Markus, an der Freien Uni in Berlin auch Vorlesungen im Studiengang Zukunftsforschung, ne?
Exakt. Am Masterstudiengang Zukunftsforschung nennt sich das.
Masterstudiengang. So, Jakob, das Gleiche an dich. Ne? Du hast jetzt mitgekriegt hier, wie das Markus gemacht hat. Du arbeitest seit 2 Jahren bei der Cyberagenturenhalle, kommst eigentlich aus der Neurowissenschaft, ne, wie ich es im Kopf habe. Deshalb gerne auch nochmal der Hinweis auf unsere Januarfolge. Da ging es ja um Computer-Hirnschnittstellen. Hast du natürlich auch gehört.
Na klar. Und
auswendig gelernt. Ihr seid in deinem Referat bei der Cyberagentur zu siebt, ne?
Ungefähr, ja.
Ungefähr. So, also stell dich mal vor.
Jakob, deine 42 Sekunden starten jetzt.
Ich bin Jakob Bellmund, ich bin Data Scientist im Innovations- und Wissensmanagement der Cyberagentur und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche Trends es im Bereich Cybersicherheit und verbundenen Schlüsseltechnologien so gibt. Wir machen das mit verschiedenen Methoden, qualitative Methoden, quantitative Methoden. Als Data Scientist habe ich den quantitativen Hut auf, beschäftige mich also damit, was uns Daten, die es heute schon gibt, vielleicht verraten können darüber, wie die Zukunft werden könnte. Und spezifisch gesagt beschäftige ich mich vor allen Dingen damit, was Daten von wissenschaftlichen Publikationen uns vielleicht über die Wissenschaft von heute für morgen verraten.
41 und 42.
Ist gut, ne? Fand ich eine fantastische Idee, die ich da hatte. So, aber nochmal einmal kurz an euch. Wie wird man denn das, was ihr da seid? Also was bist du von Hause aus, Markus?
Ich bin eigentlich Astrophysiker.
Oha.
Ja.
Bist natürlich auch richtig hier im Podcast.
Sowieso. Also alles, was mit Weltall zu tun hat, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich bin dann aber irgendwie als Quereinsteiger, weil the last frontier, die wir sozusagen untersuchen können, analysieren können, ist die Zukunft. Und da bin ich dann eben als Quereinsteiger. Das ist aber durchaus typisch in der Zukunftsforschung, weil es gibt, wie du ja schon sagtest, sehr wenige Studiengänge, wo man das studieren kann, und die sind meistens eben als schon auf Masterebene. Das heißt, die sind alle irgendwie anders sozialisiert aus den Geisteswissenschaften, Politik, Sozialwissenschaften, Ökonomie.
Könnte ich auch noch mitmachen? Könnte ich auch noch Zukunft?
Auf alle Fälle, natürlich. Bist herzlich willkommen.
Jakob, wie bist du sozusagen zu dem Feld gekommen?
Ja, du hast es ja schon angedeutet. Also mein Hintergrund ist in Psychologie und dann habe ich in kognitiven Neurowissenschaften promoviert, wo ich mich damit beschäftigt habe, wie unser Hirn Erinnerungen formt und so mentale Landkarten, wie wir navigieren. Und dafür habe ich Experimente gemacht, wo wir Leute in einen Hirnscanner gelegt haben und deren Hirnaktivität aufgezeichnet haben. Das heißt, wir haben eine Riesenmenge Daten gesammelt, die es dann auszuwerten galt. Und darüber bin ich so dahin gekommen, dass das super viel Spaß für mich macht, Muster zu suchen in großen Datenmengen und die auszuwerten, zu visualisieren und dann zu kommunizieren. Und darüber bin ich so in diese Data Science-Richtung gekommen und dann auf die Cyberagentur gestoßen und dachte, das so im Bereich Zukunftsforschung, das ist wirklich super spannend.
Und wie sozusagen jetzt Daten für die Zukunft helfen, reden wir gleich. Ich wollte einmal sozusagen auf den Punkt noch kommen, wo ich am Anfang gesagt habe, da kräuselt sich eure Stirn. Warum findet das doof, wenn man sagt, ihr berechnet die Zukunft?
Weil wir ja in dem Sinne keine Glaskugel haben oder kein DeLorean wie aus Zurück in die Zukunft. Wir können also nicht wirklich in die Zukunft reisen. Das, was wir haben, das hat ja Jakob eben auch schon gesagt, die Daten von heute. Und auf denen können wir nur aufbauen und sozusagen versuchen, irgendwie zu extrapolieren. Aber das ist immer mit Unsicherheiten, Eventualitäten verhaftet, weil wir auch nicht wissen, ob es nicht irgendwelche Ereignisse gibt, die dann plötzlich das Ganze doch wieder in eine andere Richtung drücken, die sich nicht vorhersagen lassen in dem Sinne. Und deswegen berechnen wir die Zukunft nicht.
Und berechnen, weil berechnen wäre euch zu exakt?
Wäre uns viel zu exakt.
Das gaukelt möglicherweise dann eine Präzision vor, die wir nicht unbedingt haben. Ne? Also wir können sehr genau messen, was aktuell ist. Aber wenn wir jetzt eine ganz genaue quantitative Aussage machen, naja, so genau wird es eben nicht sein. Weil wie Markus gesagt hat, es gibt immer irgendwelche Ereignisse, die eintreten.
Aber ist das sozusagen euer Problem oder ist das das Problem von dem, wo es ankommt? Also wenn ich sage, ich berechne in Zukunft und dann aber sage, naja, wir können es natürlich nicht exakt berechnen. Ist das sowas typisch deutsches oder europäisches, dass vielleicht Forscherinnen und Forscher so ein bisschen zurückhaltend sind, um ihren Job auch populär zu beschreiben?
Nein, in meiner Wahrnehmung ist es ein Rezeptionsproblem. Viele Entscheidungsträger haben immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann, wie wir das immer etwas flapsig ausdrücken, den Create-PDF-Button haben. Dass sie also am Montagmorgen in die Firma kommen oder ins Büro und auf den Button drücken und herauskommt sozusagen eine Zusammenfassung der Analyse, die übers Wochenende gelaufen ist und möglichst schon so, dass man es eigentlich nur noch unterschreiben muss und in die Organisation geben, sodass es dann umgesetzt wird. Das ist die große Hoffnung. Und das ist aber nicht so. Das kann keine Methode der Zukunftsforschung leisten, dass wir solche exakten Vorhersagen machen. Wir können nur vorbereiten und bei der Gestaltung unterstützen. Das ist das, was Zukunftsforschung macht.
Wobei so ein richtig Chef, der nachdenkt, würde dann feststellen, dann bräuchte es ihn ja gar nicht mehr, wenn es sowas gäbe.
Also nochmal verstehen. Er hätte dann eine bessere Work-Life-Balance vielleicht.
Sehr schön. Also ich habe einmal sozusagen, also projizieren, interpretieren, extrapolieren, antizipieren, Muster erkennen, das habe ich jetzt so mal zusammen mir gefasst. Oder passt der Begriff, den Markus eingeführt hat, als wir schon mal gesprochen haben, Technologie-Frühaufklärung. Das fand ich geil. Das ist so ein typisch deutscher Begriff. Eigentlich ein Kackbegriff, aber auf der anderen Seite trifft es das wahrscheinlich nicht.
Ich finde ihn also, sehr gut.
Technologie-Frühaufklärung hat sowas, klingt so nach, naja, so nach Bundeswehr im Zweifelsfall auch.
Wir nutzen auch einen englischen Begriff, der nennt sich Emerging Disruptive Technologies. Das heißt, wir suchen nach Technologien, die vielleicht am Horizont aufziehen, die für Disruption sorgen könnten. Also die vielleicht bestehende Technologien verbessern oder ersetzen. Und dadurch dann für große Veränderungen sorgen.
Warum ich den Begriff so gerne mag, ist, es geht
sag ihn noch mal.
Technologie-Frühaufklärung. Da sind ja drei Begriffe drin, nämlich Technologien. Das heißt, es geht vor allen Dingen um Technologien, die emerging, disruptive sind, die uns in Zukunft beschäftigen werden, die wir in Zukunft nutzen werden können. So, wir wollen das in früh machen, also im Hinblick auf die Zukunft. Und zwar durchaus auch schon langfristig, also so 10 bis 20 Jahre zum Teil ist das auch notwendig. So. Und das nächste ist der Begriff der Aufklärung. Und den hier finde ich es immer sehr spannend, hier verstehe ich das wirklich im Kantschen Sinne. Nämlich das Heraustreten des Menschen, des Entscheidungsträgers aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, um dann informierte Entscheidung zu treffen. Das ist etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch in der Cyberagentur immer wieder eine Rolle spielt. Dass nämlich viele Technologien gehypt werden. Also ihr hattet da zum Beispiel dieses Brain-Computer-Interface. Und wie das jetzt gehypt wird, dadurch, dass ein großer Industrieller aus den USA das jetzt entwickelt hat oder voranpusht. Ja. Wo aber eben auch der Kollege gesagt hat, das kennen wir doch schon seit 10 bis 20 Jahren. Das wird doch alles längst nicht mehr so heiß gegessen. Also wir haben da viele Hypes. Und mit der Frühaufklärung, Technologie-Frühaufklärung, kommen wir sozusagen mit einer Nadel der Analytik, stechen da hinein, lassen viel heiße Luft ab. Es bleibt immer noch zurück etwas, was sehr, sehr spannend ist und was ja auch sehr wichtig ist. Aber wir lassen so ein bisschen die heiße Luft raus, das ist, um das so ein bisschen zu einer realistischen Einschätzung zu führen.
Und Aufklärung hat ja trotzdem was von, wir gucken mal, ne? Also genau. Sowohl das eine Kant, ich war mal auf dem Kant-Gymnasium, da mein Abitur gemacht. Und auch sozusagen das militärische Aufklären im Zweifelsfall.
Ja, Intelligence. Deswegen der englische Begriff könnte man auch Technology Intelligence sagen.
Also wir haben schön definiert, wissenschaftlich jetzt, worüber hier wir reden wollen. Nochmal ums, Markus, vor allem eher an dich so die Frage, um es fassbarer zu machen, zum Verständnis. Für wen macht ihr das? Also wer sind eure Auftraggeber, eure Kunden?
Also wir am Fraunhofer INT, wir arbeiten für ein ganz breites Kundenspektrum. Das fängt an, dass wir sehr viel für die Bundeswehr arbeiten, das BMVG, nachgeordnete Behörden und so weiter, wozu ja auch, wenn ich richtig informiert bin, das Cyberagentur gehört.
Eine hundertprozentige GmbH des Bundes?
Genau. Und also überhaupt auch für Ministerien. Dann arbeiten wir natürlich auch für die Industrie. Kleine und mittelständische Unternehmen, große DAX-Konzerne, von Herstellern von Drähten bis hin zu Automotive-Herstellern und was weiß ich alles.
Da klingelt so ein Dr. Benz bei euch durch und sagt, sag mal, wie sehen die Autos der Zukunft aus?
Vielleicht, ja.
Guck an.
Ja. Vielleicht nicht Dr. Benz, vielleicht auch ein anderer. Ja. Es gibt ja noch mehrere.
Und Jakob, bei euch sozusagen, du machst das für euch intern vor allem, ne?
Genau, also wir machen das in unserem Team im Innovationsmanagement. Wir machen das auch eben im Zusammenspiel mit den Fachleuten in der Cyberagentur. Wenn beispielsweise unser Quantenteam Fragen hat, mit denen arbeiten wir zusammen, tauschen uns aus, führen diese Analysen durch. Und wir nutzen das auch, um vielleicht so Einschätzungen zu bekommen, wenn es Ideen gibt, was die Cyberagentur in Zukunft machen könnte, einzuschätzen, wie viel Potenzial steckt denn da drin.
So, jetzt lass uns mal ganz kurz sozusagen sortieren. Wie guckt ihr denn eigentlich in die Zukunft? Jakob, du hast schon angesprochen gerade vorhin, ihr unterscheidet sozusagen qualitative Analyse, quantitative Analyse. Kannst du da mal zwei Sätze zu sagen, bitte?
Also in unserem Team machen wir das eben mit qualitativen und quantitativen Methoden. Bei qualitativen Methoden gibt es Leute, da schauen wir uns beispielsweise an, was es so für wichtige Akteure in einem Technologiefeld gibt. Wir scouten zum Beispiel Startups und gucken uns an, womit beschäftigen sich denn Startups, die irgendwie einen Bezug zu Cybersicherheit haben oder diesen Schlüsseltechnologien, womit beschäftigen die sich denn genau, woran arbeiten die, was versuchen die zu entwickeln. Das ist sozusagen was wir mit qualitativen Methoden machen. Andere qualitativen Methoden sind so, Szenariotechniken zum Beispiel, wo man sich überlegt, wie könnte vielleicht die Zukunft aussehen und wie könnte man sich darauf vorbereiten.
Macht ihr so Workshops und setzt euch hin und überlegt?
Da gibt es dann unter anderem so Workshops. Da gibt es verschiedene Methoden. Markus, du kennst dich da, denke ich, auch sehr gut aus. Ihr macht das ja an eurem Institut auch gemeinsam, so Foresight-Projekte. Ja, gibt es ganz viele auch so kreative Methoden, mit denen man da vorgeht.
Und deine quantitative Sache, die du sozusagen, wo du Experte bist?
Genau, also die fokussiert vor allen Dingen auf die Analyse von wissenschaftlichen Publikationen und den Metadaten dieser Publikationen. Wir beschäftigen uns da aktuell vor allen Dingen eben mit wissenschaftlichen Papern, um sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen oder abzubilden, woran denn die Forschungscommunity gerade arbeitet.
Sag mal so eine Hausnummer, wie viele Papers du dir da anschaust oder wie viele ihr sozusagen beobachtet?
Das ist sehr unterschiedlich. Das können mehrere 10.000 sein, die wir versuchen dann abzubilden. Das hängt davon ab, wie spezifisch man an einer bestimmten Stelle reingehen will, ne? Also man kann versuchen, irgendwie so einen ganz groben Überblick über ein ganzes Feld zu bekommen oder man kann dann sehr spezifisch Fragen stellen. Vielleicht ein Beispiel.
Immer.
Okay, ich referenziere wieder auf die Quanten, weil wir ja auch schon eine schöne Episode mit Roman Bansen hatten. Wir können allgemein fragen, was gibt's für Quantentechnologien? Aber wir können auch ganz spezifisch gucken, wie viel wird denn publiziert zu einem bestimmten Ansatz, wie man einen Quantencomputer bauen könnte. Und das ist dann natürlich nur ein Bruchteil dieser allgemeinen Quantentechnologie-Publikation.
Aber ihr seid schon darauf angewiesen, dass die ganzen Paper auch veröffentlicht sind, ne? Das heißt, wenn eine Firma das unter Verschluss hält, dann nutzt euch das nichts.
Genau, also wir betrachten eine Datenbank von wissenschaftlichen Publikationen. Die meisten Forschenden, die jetzt an zivilen Forschungseinrichtungen, Unis oder Forschungsinstitutionen sitzen, die haben ja ein Interesse daran, ihre Ergebnisse mit der Welt zu teilen. Die gucken wir an. Was unter Verschluss geforscht wird, das können wir mit der Methode natürlich nicht angehen.
Aber die Datenlage ist schon okay?
Ja, würde ich sagen. Also es gibt
ja, Markus nickt auch.
Die Datenbank, zu der wir uns häufig austauschen, Markus und ich oder Markus und sein Team und ich, da sind, glaube ich, über 250 Millionen wissenschaftliche Publikationen verzeichnet.
Aber aus der ganzen Wissenschaftsgeschichte oder jetzt die letzten 10 Jahre?
Nee, aus der ganzen ganzen.
Seit der Aufklärung, seit der Aufklärung natürlich.
Ja, genau. Also um das mal einzuordnen, wir nutzen noch eine andere Datenbank und da bekommen wir pro Jahr mittlerweile über 3 Millionen Publikationen neu hinzu.
Wer liest das denn alles?
Ja, deswegen schreiben wir Code, damit das niemand lesen muss.
Exakt, sehr gut zusammengefasst.
Und Jakob, sozusagen auch nochmal zum Verständnis, wie ihr dann arbeitet. Ihr sagt dann, okay, wir haben jetzt hier mal eine Analyse in einem bestimmten Feld gemacht und dann geht ihr zu euren Kollegen aus einem Team und dann passiert genau was? Also wie stimmt ihr euch da ab? Wie geht ihr da miteinander um?
Im Idealfall stimmen wir uns vorher schon ab. Das heißt, wir definieren genau die Suchterme, die Suchbegriffe, die wir in die Suchmaske eintippen. Weil ganz zentral ist natürlich, dass man die richtigen Publikationen erwischt aus dieser Riesenmenge. Das heißt, wir stimmen uns da schon ab, um vielleicht genau die richtigen Paper zu erwischen, die an Quantencomputern mit Ionenfallen arbeiten. Dann generieren wir daraus erstmal einen kleinen Bericht mit ganz vielen Abbildungen, die Ergebnisse unserer Analysen widerspiegeln. Und die fassen wir dann zusammen, kommentieren die und überlegen, was das vielleicht zu bedeuten hat.
Und man kann auch immer davon ausgehen, dass die richtig verschlagwortet sind, ne? Also, oder? Ja, kritische Journalist,
kritische Nachfrage. Schwierige Frage, ja.
Ah, oh. Schnell also, weiter. Nein, sag mal.
Sagen wir mal so, wenn man mit unter hygienischen Aspekten an diese Datenbank heranginge, dann sieht man einen gewissen Nachholbedarf. Also es ist schon so, dass die Metadaten nicht immer ganz korrekt erfasst sind. Das gibt's in keiner Datenbank. Also das ist einfach die schiere Fülle, die das einfach sehr schwierig macht. Um ein ganz klitzekleines Beispiel, was ein bisschen abwegig ist, zu bringen. Wir hatten auch mal eine Publikation von einem Astrophysiker von der Universität Bonn, der die Universität Bonn nach Bern in der Schweiz gelegt hat. Und zwar schon im Paper selbst, die Adresszeile. Dann ist man einfach verloren. Das kann man nicht mehr erfassen. Da wird es dann ganz schwierig. Andere Beispiele sind einfach Rechtschreibfehler oder sowas. Oder dass die Namensgebung zum Beispiel von Instituten nicht so richtig einheitlich ist. Also unser Institut, das Fraunhofer INT, gibt es unter ganz vielen Beispielen.
Psst.
Genau. Oder auch Fraunhofer, letztes Beispiel, wird dann gerne auch als Frau N-Hofer, also als weiblicher Hofer sozusagen umschrieben. Es passiert alles.
Und ihr habt natürlich keine Clickworker wie große Konzerne, die sozusagen das ausmerzen können dann, ne?
Nein.
Jakob und Markus, ihr habt schon angesprochen, es gibt so ganz viele verschiedene Methoden, um sozusagen sich der Zukunft anzunähern. Wir haben einmal gehört, ihr guckt euch Daten an, aber es gibt noch mehres. Ich habe mal hier so ein Stichwort Denken in Alternativen. Also sowas wie, was wäre wenn, ne? Geht sowas strukturiert? Also wie geht man da wissenschaftlich ran? Ich könnte jetzt im Jahr 2025 sagen, ich denke mir mal eine Welt aus ohne KI, ohne Social Media und dann kann ich das wissenschaftlich wirklich bearbeiten? Wäre das wissenschaftlich? Keine Ahnung.
Das kann man schon wissenschaftlich bearbeiten. Da kannst du sogar nach meinem Dafürhalten, also was wäre wenn, wenn du solche Fragen beantworten darfst, nach meinem Dafürhalten 3 verschiedene Ansätze, die du wählen kannst. Das eine ist eine Szenariotechnik, wie du die Jakob schon erwähnt hat, dass man da sagt, einfach verschiedene Szenarien entwickelt. Also du hast einen Status quo und dann kannst du sogenannte Einflussfaktoren, also welche Faktoren beeinflussen die künftige Entwicklung. Das ist also zum Beispiel ganz klar zum Beispiel die politische Landschaft. Je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht, kann das sich natürlich auch auf die zukünftige Entwicklung auswirken und so weiter und so fort. Und das kannst du ganz viel zerlegen und dann kannst du da Abhängigkeiten noch analysieren, also wie was beeinflusst wird. Ja.
Und das wird dann Text?
Das wird eine Matrix, um es mathematisch auszudrücken. Dann hat man verschiedene Szenarien, wie sich die Welt entwickeln könnte. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Studie, die D2030, das ist ein Verein aus Berlin, die haben das mal näher analysiert und sich angeguckt. So, das ist das eine. Dann könnte man aber zum Beispiel auch quantitativ machen. Man kann nämlich sogenannte agentenbasierte Modelle machen. Da zerlegt man sozusagen ein System, wie zum Beispiel das Innovationssystem der Bundesrepublik in verschiedene Agenten, Industrie, Forschung, Politik und sowas. Und diese Agenten agieren nach bestimmten Regeln. Und dann kann man die einfach mal loslaufen lassen, simulieren. Das ist, wie gesagt, ist eine Methode.
In dem Computermodell.
Im Computermodell. Und dann rechnen die was. Und dann kannst du auch noch sagen, okay, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Politik sämtliche Forschungsförderung streicht? Wie wirkt sich das auf das Innovationssystem aus? Und das ist auch eine was wäre.
Das ist schon eine klassische Berechnung.
Das ist dann schon eine klassische Berechnung. Oder Simulation, sagen wir mal so. Und das dritte ist, Science-Fiction-Thinking könntest du nutzen. Also welche Science-Fiction-Szenarien sind denn zum Beispiel in der Literatur aufgeschrieben und sowas?
Mal langsam mit den dummen Pferden hier. Das habe ich sozusagen tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe gerade noch so die ganze Zeit gezuckt. Was ist denn so mit der Geschichte, ne? Ich habe, glaube ich, schon mal hier erwähnt, Yuval Harari, gibt es ein Buch, der ganz neu von ihm oder das Neueste von ihm sozusagen über Informationsnetzwerke. Und er versucht da sozusagen in die Vergangenheit zu gucken und gleichzeitig nach vorne zu gucken. Ne? Und die These da ist irgendwie in dem ganzen Buch, wenn ich es mal zusammenfassen müsste, sowas wie mehr Information heißt nicht notwendigerweise mehr Wahrheit oder mehr Weisheit. Und da hat dann so ein Beispiel in dem Buch aus der Historie der Buchdruck, als der erfunden wurde. Damit war es natürlich möglich, auch furchtbar viel Quatsch zu verbreiten. Ne? Wie wir es heute auch sehen. Der Hexenhammer hat er als Beispiel genannt, der den Tod vieler Frauen dann mit verursacht hat. Quatsch verbreiten kann heute auch jeder in diesem Internet. Worauf ich hinaus will, lässt sich sozusagen auch anhand von historischen Erkenntnissen das Ganze nutzen? Oder gibt es so historische Wellen? Gibt es Regelmäßigkeiten in der Geschichte?
Das ist eine gute Frage, aber auch eine sehr philosophische Frage. Also ein Ansatz unserer quantitativen Methoden ist natürlich schon, dass wir nach solchen Mustern suchen. Also das heißt, wenn Jakob zum Beispiel für seine Kolleginnen und Kollegen einfach zum Beispiel guckt, wie hat sich die Publikationsdynamik zu einem Thema entwickelt, ja, und dann haben sie das für 10, 20 und irgendwann für 100 Themen gemacht, dann sieht man bestimmte Muster darin, dass es also zum Beispiel nur langsam steigt und dann plötzlich sich beschleunigt, dass es vielleicht in eine Stagnationsphase übergeht und solche Sachen. Und das hilft einem, solche Muster dann sozusagen Regelmäßigkeiten zu erkennen und sowas. Das geht so in diese Richtung. Es gibt noch verschiedene andere Ansätze, dass es sozusagen Entwicklung zyklisch ablaufen und solche Sachen. Ich persönlich finde, dass nach solchen Regelmäßigkeiten zu suchen, also im Sinne von wirklich Regelmäßigkeiten, dass da irgendwelche eine tiefere Ursache drunter liegt, bin ich persönlich immer aus eher philosophischen Gründen immer etwas skeptisch. Ja? Ich finde es nützlich, nach solchen Mustern zu suchen. Sie helfen uns einfach, die Welt zu sortieren. Aber da gleich eine Ursache zu sehen, das geht immer so, wäre ich sehr vorsichtig persönlich, wenn ich ehrlich bin.
Ja, oder so Vergleiche zu ziehen, ne? Festzustellen, okay, damals war es so, heute haben wir das, aber das heißt nicht unbedingt, um es einschätzen zu können.
Ja, genau, also das Harari-Beispiel hat mich gerade mit dem Buchdruck hat mich gerade daran erinnert, dass wir gerade eine Technologie entwickelt haben oder eine Technologie entwickelt wurde, die es sehr, sehr einfach macht, irgendwie Informationen zu verbreiten, die überhaupt nicht möglicherweise stimmen. Aber die Folgen, die das hat, können komplett andere sein, weil wir mit anderen Technologien diese Informationen vielleicht überhaupt uns zuführen oder verbreiten.
Also wir gehen davon aus, dass keine Hexen mehr verbrennen jetzt zumindest.
Hoffentlich,
genau. Und du hast diese Kurve angesprochen, ne? Da habe ich, glaube ich, auch im Hinterkopf da haben wir, glaube ich, vorab auch gesprochen, wo man so eine Technologie hat, die man am Anfang erst überschätzt und dann wird sie unterschätzt.
Du meinst den berühmten Gartner-Hype-Cycle.
Ja. Aber bist auch kein Fan von, ich höre schon.
Nein, also er ist nützlich, um Technologien einzuordnen, aber methodisch gesehen ist das alles, es ist eine expertenbasierte Einschätzung. Das muss man da einfach klar sagen.
Von einem Marktforschungsinstitut auch, wenn man es mal.
Genau. Ja. Und dafür ist das nützlich. Es gaukelt in meinen Augen eine quantitative Exaktheit vor, die ich da nicht so ganz sehe.
Haben wir noch eine Methode vergessen insgesamt, die euch sozusagen als Zukunftserforscher fehlt? Ne, wir hatten jetzt eigentlich alles. Ne? Wir haben sozusagen die Daten, qualitativ, quantitativ, die Szenarien.
Ja, es gibt vielleicht noch zwei Aspekte, die man benennen könnte, die, glaube ich, zum Teil bei der Cyberagentur sehr wichtig sind. Das sind einfach alle Formen von Expertenbefragung. Dass man also einfach eine Umfrage sozusagen unter den Experten im Bereich der Quantentechnik oder Brain-Computer-Interface macht. Wie schätzen Sie die künftigen Entwicklungen ein? Das geht dann zurück.
Macht ihr auch, Jakob?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das nennt sich dann Delphi-Methode, die kann man zum Beispiel nutzen. Der Trick dabei ist, dass man die Ergebnisse dieser Befragung dann anonymisiert und dann den Experten nochmal vorlegt unter dem Motto. Die Experten haben sich mehrheitlich für diese Entwicklung entschieden. Würden sie das so unterschreiben oder sowas? Und durch diese Schleife versucht man, diese Ergebnisse noch etwas exakter zu machen. Das ist das eine, was ich noch erwähnen würde. Und was ganz wichtig immer in der Zukunftsforschung ist, ist, dass du multiperspektivische Betrachtung hast. Also deswegen sind wir auch erst Neurowissenschaftler, ich bin Astrophysiker und wir haben bei uns Politologen, Mineralwissenschaftlerinnen und so weiter. Und wir sind also wirklich ein bunter Haufen. Und das wiederum bedeutet, dass du sehr viel auch auf Kreativmethoden setzen musst. Du musst die Leute dazu bringen, out of the box zu denken. Weil die Zukunft ist im Zweifelsfalle nicht das, was entlang des Mainstreams passiert, sondern vielleicht das, was so eher an den Rändern passiert.
Wir gucken gleich nochmal, was ihr vielleicht genau seht, aber vorher habe ich sozusagen das, was du schon angesprochen hast, natürlich irgendwie als theoretischer Astrophysiker und speziell für dich hier im Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum natürlich ein ganz spezielles Hallo von unserer Sabine, die hat natürlich was vorbereitet und eine eigene Lieblingstechnologie natürlich.
Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb ist eine wunderbare neue Methode, um riesige interstellare Entfernungen in einem Bruchteil einer Sekunde zu überwinden, ohne das ganze lästige Herumgefuchtel im Hyperraum. Eines Tages kam ein Student, der nach einer besonders erfolglosen Party das Labor aufräumen sollte, auf diesen Gedanken.
Er stellte zu seinem großen Erstaunen fest, dass es ihm gelungen war, den lang ersehnten goldenen Generator für unendliche Unwahrscheinlichkeit aus dem Nichts zu erschaffen. Noch erstaunter war er, als er kurz nach der Verleihung des Preises für extreme Cleverness des Galaktischen Instituts von einem randalierenden Mob respektabler Physiker gelyncht wurde, die endlich begriffen hatten, dass sie eines nicht ausstehen konnten: einen Klugscheißer. Also,
das war jetzt rein für den Gag, Markus und Jakob. Aber es ist ja was dran, ne? Also du hast schon angesprochen, Markus, Science Fiction Thinking, hab eine Initiative gegründet, ich verlinke das auch gerne mal, wo sozusagen Fachleute dran beteiligt sind, die über die Zukunft forschen. Bist du auch dabei, Markus? Und du hast das Buch Termination Shock von Neal Stephenson empfohlen, das ist ein Roman, geht es um eine Klimakatastrophe und einen US-Milliardär, der irgendwie eine riesige Schwefelkanone aufbaut und dadurch die Erwärmung bekämpfen will. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich ein Fan von Neal Stephenson bin. Ich habe da irgendwie, fand das immer zu düster. Aber sag mir mal, wie kann man aus Science Fiction lernen?
Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ich möchte hier jetzt einfach mal zwei in den Vordergrund stellen. Das ist einerseits, dass natürlich Science-Fiction-Autoren vielleicht Technologien vorwegnehmen, vor allen Dingen auch Anwendungen sich überlegen, auf die man so in den Labors nicht kommt. Das bekannteste Beispiel ist vielleicht das Klapphandy von Motorola, wo ja alle sagen, dass das auf die Star Trek, den Communicator, zurückgeht. Ja. Oder auch dieses Gerät mit dem Pille, damit er die medizinischen Untersuchungen durchführt. Auch das wird in der Medizin durchaus jetzt als Inspirationsquelle genutzt für zukünftige Innovationen. Und der zweite Aspekt ist eigentlich, das nimmt wieder die Was-wäre-wenn-Frage eigentlich auf, dass wir uns eher so ein bisschen auch mit der Frage annähern, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn zum Beispiel wir in einer Gesellschaft leben, Ian Banks hat das, wenn ich mich nicht irre, in einem seiner Romanen thematisiert, die so viele Ressourcen zur Verfügung hat, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Und was bedeutet das für eine Gesellschaft? Wie geht eine Gesellschaft damit um? Und solche Szenarien sozusagen und was wäre, wenn Möglichkeiten und was sie bedeuten für den Menschen, für die Politik, für die Gesellschaft, ja, das ist, glaube ich, nach meinem Dafürhalten eine der Stärken, warum es sich lohnt, mit Science-Fiction-Literatur auch in der Zukunftsforschung zu befassen.
Habt ihr eine Science-Fiction-Welt, in der ihr gerne leben würdet oder wo eine tolle Technologie vorkommt?
Also ich muss jetzt zugeben, ich bin nicht der Fan der ganz klassischen Science-Fiction-Welten wie jetzt irgendwie Star Wars oder Star Trek. Das letzte Science-Fiction-Buch oder mit Science-Fiction-Bezug, das ich gelesen habe, war von Hervé Le Tellier, ist ein französischer Autor, das heißt Die Anomalie. Da geht es darum, dass durch eine physikalische Anomalie ein Flugzeug dupliziert wird und das landet im Abstand von ein paar Monaten zweimal das identische Flugzeug mit der identischen Besatzung, mit den identischen Passagieren.
Quanteneffekte.
Zum Beispiel, ja, es wird dann gar nicht so richtig aufgelöst, aber es geht dann darum, wie irgendwie Behörden und eilig zusammengetrommelte Forschende aus ganz verschiedenen Disziplinen versuchen irgendwie das zu verstehen, dieses Phänomen und wie man jetzt am besten damit umgehen sollte, dass es jetzt irgendwie manche Menschen doppelt gibt und die führen dann auch noch irgendwie so ein Doppelleben. Also es
ist nicht vorgesehen in der Verwaltung, dass es manche Menschen doppelt gibt. Markus, hast du was?
Also meine Science-Fiction-Welt, in der ich gerne mal leben würde, ist eine, die natürlich durch die Astrophysik sehr stark inspiriert ist. Beruht zum Beispiel auf Andy Weir, der Astronaut, oder eben das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, die Star Trek-Folge, nämlich First Contact. Wenn wir das als Menschen, also das erste Mal Kontakt haben mit einer außerirdischen Intelligenz, sei es, dass wir ein Artefakt finden oder dass sie wirklich hier vor der Tür stehen.
Da möchtest du leben, ja?
Das fände ich total spannend. Das ist so, wenn wir das Rätsel gelöst haben, das wäre total spannend. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das zu meinen Lebzeiten passieren wird. Es ist sogar relativ unwahrscheinlich, ob es jemals passieren wird.
So ein Artefakt oder Nachweis? Irgendwie so.
Ja, Nachweis wäre ich schon glücklich. Das wäre super. Das wäre schon schön.
Da wären wir auch gerne dabei, Jakob. Wir stehen dann, Jakob und ich stehen aber in der zweiten Reihe. Also würde ich jetzt mal, ich würde
nicht berichten aus erster Hand.
Wir stehen hinter Markus.
Also wenn die freundlich sind, dann lege ich ihnen noch meinen Hirnscanner und versuche die außerirdisch zu verstehen.
Ich habe zuletzt hier Ministerium für die Zukunft gelesen, Kim Stanley Robinson. Geht es auch so ein bisschen um Klimathematik, fand ich auch ganz spannend. Und aber natürlich müssen wir hier das ultimative Lieblingsbuch dieses Podcasts empfehlen. Das ist klar, wie das heißt. Aber wenn es nach mir geht, empfehle ich da die Original-Radioserie von der BBC. Die verlinken wir auch ganz frech in den Shownotes. Die gibt es nämlich im Internetarchiv. Kann man machen. Wir gucken gleich mal auf konkrete Technologie nochmal. Jetzt mal ganz kurz, Jakob, an dich mal die Frage. Ne? Wenn ihr sozusagen sagt, als Cyberagentur, wir gucken 10 bis 15 Jahre in die Zukunft. Was ist denn so ein guter Rahmen, wo ihr sagt, das ist tatsächlich ein vernünftiger Zeitrahmen, wo wir hingucken können? Also sind 10, 15 Jahre zu viel, zu wenig? Oder ist das, kann man sogar noch weiterdenken oder spielt es gar keine Rolle?
Also ich würde sagen, weiterdenken kann man schon. Aber auch 10 bis 15 Jahre ist schon enorm herausfordernd, würde ich sagen. Also es ist ein schwieriges Problem, weil Zukunft kann man nicht direkt messen. Mhm. Und deswegen auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir versuchen, zu messen, was heute so in den Laboren um die Welt erforscht wird, um eben vielleicht eine Prognose zu machen, was in der Zukunft dann relevant wird mit so einem Zeithorizont.
Dann könnte ich auch sagen 50 Jahre, Markus?
Also hängt ein bisschen davon ab, was wir beobachten. Wenn wir die Sonne beobachten, würde ich auch 5 Milliarden in die Zukunft gucken.
Ja, wird es auch wenden,
nicht erinnern. Dann wird sie zum roten Riesen, aber das ist jetzt eher theoretischer Natur. Nein, in der praktischen Arbeit sind 10 bis 20 Jahren schon möglich und auch sinnvoll. Das hängt ein bisschen von den Systemen ab und den Themen, mit denen man sich befasst. Also gerade im IT-Bereich finde ich es sehr schwer, überhaupt 5 Jahre in die Zukunft zu gucken. Also ChatGPT war jetzt auch so ein Element, was, ich sag mal so, zumindest viele überrascht hat. Die Experten hat das nicht wirklich überrascht, aber die nicht die Experten waren, die waren dann doch ein bisschen überrascht. Deswegen finde ich, in der IT ist 5 Jahre schon immer persönlich schwierig. In den Materialwissenschaften zum Beispiel kannst du gerne 20 Jahre gucken, weil da sind einfach die Entwicklungszyklen so lange. Ja? Wenn man sich zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus anguckt, ich glaube, die ersten Publikationen stammen aus den 70er Jahren. Zu kaufen gab sie Mitte der 90er Jahre. Also das hat dann 20 Jahre gedauert. Ja? Oder nimm jetzt Kernfusion. Seit 50 Jahren ist das eine Technologie, die wir in 50 Jahren nutzen können. Etwas überspitzt formuliert. Da muss man zum Teil so weit in die Zukunft gucken.
So, und dann macht ihr diese Technik, Frühaufklärung und guckt in die Zukunft. Was seht ihr denn da gerade so?
Also bei uns ist das wirklich für spezifische Themen, wo wir das machen. Also eine Sache, die wir schon angesprochen haben, waren verschiedene Quantencomputing-Ansätze, die wir uns neulich angeschaut haben. Ein weiteres Beispiel, mit dem ich mich beschäftigt habe, da ging es um Drohnen oder Fahrzeuge oder Boote, die sich autonom bewegen und die nicht nur in einer Umgebung eingesetzt werden können. Also nicht nur Drohnen, die fliegen können, sondern die vielleicht auch fahren können oder schwimmen. Da habe ich mich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, welche Umgebungen werden denn da kombiniert? So. Und das, was wir gesehen haben, war, dass am häufigsten sozusagen die Kombination gab aus Drohnen, die fliegen, aber auch schwimmen können. Das könnte man sich dann vielleicht so vorstellen, dass da ein Anwendungsfall werden könnte, dass wir so eine Art Drohne bauen, die wir für Such- und Rettungsaktionen am Meer benutzen. Das heißt, die kann dann irgendwie rausfliegen zu Schiffbrüchigen und dann aber im Wasser landen und schwimmen, die möglicherweise an Bord nehmen oder zumindest irgendwie Rettungsmaterial abwerfen, um eben Menschen zu retten.
Krass.
Das lese ich nicht alles aus den Daten, aber sozusagen, wir interpretieren die natürlich.
Das habe ich verstanden. Aber das ist so konkret hätte ich es gar nicht erwartet, aber das ist ja, klingt ja plausibel, ne?
Ich habe mich vorbereitet.
Hat jemand seine Hausaufgaben gemacht? Sehr gut. Markus, hast du was, wo du sagst, da zeichnet sich was ab oder du siehst gerade was dich überrascht hat?
Überrascht jetzt nicht direkt, aber wo ich gerne über den Fokus drauf legen würde, ist auf zum Beispiel materialwissenschaftliche Entwicklung, weil die sind eigentlich die Grundlage für viele weitere Technologien. Also wenn man sich zum Beispiel KI anguckt und sowas, künstliche Intelligenz mit dem enormen Energieverbrauch, dann brauchen wir langfristig einfach Werkstoffe, Materialien, die uns es erlauben und Technologien, energieeffizientere Chips zu bauen, Computerchips. Das ist ein bekanntes Problem, befasst sich die Cyberagentur sicherlich auch mit, aber da gibt es zum Beispiel jetzt eine neue Entwicklung, also auch nicht mehr ganz so neu, eine Entwicklung, die nennt sich topologische Isolatoren. Bitte lass mich jetzt nicht erklären genau, was das ist. Das ist ziemlich abgefahrenes Konzept aus den Materialwissenschaften. Aber diese könnten uns eventuell die Möglichkeit bieten, energieeffizientere Chips zu bauen. Das ist zum Beispiel etwas. Ja. Also gerade in den Materialwissenschaften, da werden viele Grundlagen gelegt. Und die laufen immer so ein bisschen unter dem Radar. Deswegen möchte ich das hier einfach mal so ein bisschen, dieses spannende Gebiet einfach in den Fokus setzen.
Die Community der Materialwissenschaftler dankt dir.
Das hoffe ich.
Aber du hast einmal sozusagen oder dreimal gerade zur KI gesagt. Nochmal kurz zurückgesprungen, KI bei euch als Tool, ist das sinnvoll für euch? Nutzt ihr dann Tools oder ist das eher so?
Also wir spielen auch ein bisschen damit rum, aber wir nutzen das jetzt aktuell nicht als zentrales Werkzeug in diesen Zukunftsanalysen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie diese Sprachmodelle funktionieren. Also wenn wir jetzt an ChatGPT denken, dann werden die häufig auch so als stochastische Papageien beschrieben oder diffamiert, je nachdem, wie man das sehen will. Diese Modelle, die sind ja darauf ausgelegt, Textsequenzen zu generieren, die irgendwie plausibel klingen. Das heißt, die sagen Dinge, die in diesen Trainingsdaten oder in den Daten, auf denen die trainiert werden, wahrscheinlich sind. Das ist möglicherweise nicht unbedingt korrekt. Das ist ein Problem, das wir vielleicht vorhin auch schon kurz so angerissen haben. Aber vor allen Dingen ist es dann möglicherweise auch nicht überraschend. Also was vielleicht dann interessanter wäre, wäre ja eher das, was abgefahren ist. Das ist ja das, was die Cyberagentur auch interessiert. Ne? Wir wollen ja irgendwie neue Sachen wissen. Und wenn jetzt so ein Sprachmodell
aus der Vergangenheit wieder
Sachen
sozusagen
ausspuckt, dann sagt das ja erstmal die Sachen, die wahrscheinlich sind, gegeben der Trainingsdaten.
Sehe ich ähnlich. Wir nutzen es ChatGPT so für Spezialaufgaben manchmal, ja. Also zum Beispiel haben wir immer mal wieder verwenden wir Verfahren des sogenannten Clusterings. Das heißt, wir werfen einfach jetzt dem Rechner 10.000 Publikationen vor und dann sagen wir dem Rechner, bild mal Haufen. Ja? Und dann bildet der Cluster, der Rechner zum Beispiel nach bestimmten Verfahren, sagen wir 10, 20, 50 Cluster so. Und jetzt musst du aber herausfinden, worum geht es in diesen Clustern, in diesen einzelnen Haufen und so. Und früher musst du dann letztlich doch immer wieder einen Menschen diese Cluster sich durchgucken und okay, worum geht's denn da? Aha, das und das ist das Thema. Aha, da geht's darum und darum und so. Und das ist natürlich aufwendig so. Und das kannst du jetzt einfach sagen, ChatGPT, hier hast du 20 Abstracts, fass das mal zusammen. Mach es ausführlich, mach es kurz, mach es aller Bildzeitung oder sowas. Alles möglich und funktioniert auch relativ gut.
Ich denke, was Markus da sagt, ist total wichtig. Also das ist nämlich genau ein Problem, wo dieses Modell und die Funktionsweise solcher Modelle irgendwie gut angewendet werden kann. Wir versuchen, ein wahrscheinliches Label für so einen Haufen von Daten zu finden oder ein wahrscheinliches Label für irgendeine Beschreibung oder so zu finden.
Also ganz verrückt mal überlegen, wofür man eine Technik einsetzt.
Ja.
Und nicht einfach nur eine Technik einsetzen.
Genau.
Knaller. Und sieht man eigentlich auch, mein Markus, du hast gerade angesprochen, welche verschiedenen Wissenschaftsbereiche boomen oder welche eher gerade so kümmerliches Dasein fristen?
Das kann man schon sehen. Alles, was mit KI-Daten zu tun hat, das boomt total. Allein wenn man zum Beispiel mal guckt, wo überall der Begriff Data-Driven jetzt verwendet wird. Das wird im Business-Bereich verwendet, es wird im Bereich Medizin verwendet, im Bereich der Materialwissenschaften. Alles ist irgendwie Data-Driven, alle schmeißen sich da drauf. Ja. Man sieht natürlich auch, gerade auch auf Länderebene, dass zum Beispiel medizinische Themen hochpoppen in manchen Ländern und auf manchen Ländern, die sich zum Beispiel auch auf die Materialwissenschaften eher fokussieren. Das sind aber eher langsame Prozesse. Also das ist nicht so, dass man da plötzlich sieht, bumm, da ist plötzlich, sondern das geht dann eher so allmählich, so kontinuierlich.
Ja. Und was geht eher runter? Oder?
Ich würde vielleicht dazu noch kurz was sagen. Das ist nämlich ein Punkt, den, wenn wir so wissenschaftliche Paper angucken, irgendwie berücksichtigen müssen, dass die Entwicklungen in der Wissenschaft zum Teil auch einfach lange dauern. Also es dauert sehr lange, bis mal ein Paper rauskommt. Ne? Von der Idee bis zur Veröffentlichung, das kann Jahre dauern. So ganz abrupte Shifts sind da vielleicht auch gar nicht unbedingt zu erwarten.
Und was eher runtergeht?
Das hängt, wie gesagt, auch so ein bisschen von den Sachen ab. Das ist auch schwer zu sagen, weil wir insgesamt ja viel, viel mehr publizieren. Ja, also ich habe vorhin gesagt, 3 Millionen. Als wir angefangen haben mit der Entwicklung, waren wir so bei 2 Millionen und das ist 5 Jahre her. Also wir haben in 5 Jahren etwa 1 Million Publikationen pro Jahr, die neu hinzukommen. Also es wird alles größer. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, okay, so pauschal zu sagen.
Und schaut ihr drauf, ob sich das weltweit gleichmäßig verteilt? Also gibt es auch bestimmte Regionen, wo bestimmte Wissenschaftszweige besonders boomen oder nicht? Kann ja auch wichtig sein, aus politischen Gründen natürlich, ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall was wir uns in unseren Analysen häufig anschauen. Also wo sitzen die Forschenden? Wir haben keine Daten jetzt darüber, welche Nationalität die tatsächlich haben, aber die schreiben natürlich auf ihre Paper, an welchen Unis sie sitzen.
Wenn sie es richtig machen?
Wenn sie es richtig machen, wenn sie es schaffen, das richtig aufzuschreiben, ist auch eine Erfahrung, die ich kenne, ja.
Und also hast du da im Kopf was sieht man da gerade was? Ist sozusagen
das ist sehr feldspezifisch, ne? Aber das ist auf jeden Fall was wir uns angucken und wir versuchen dann, um eben diesen Effekt des allgemeinen Wachstums der Wissenschaften so rauszurechnen oder den zu berücksichtigen, setzen wir das ins Verhältnis dazu, wie viel ein Land so allgemein publiziert. Ne? Also wir gucken allgemein, was pusten die so raus, schreiben die jetzt mehr in diesem Forschungsbereich, als man darauf basierend vielleicht erwarten würde, ne? Um zu gucken, wo vielleicht Schwerpunkte liegen.
Wenn ich darf, würde ich dann gerne mal ein praktisches Beispiel auch haben. Gut. Wir hatten zum Beispiel mal eine Analyse, da ging es um ein materialwissenschaftliches Thema. Ja? Und man hat ja immer so die Erwartung, so auch, ich möchte jetzt nicht sagen Bias, aber doch die Erwartungshaltung, dass große Wissenschaft vor allen Dingen in den großen Forschungsnationen stattfindet. Also USA, in den letzten Jahren China, Deutschland, Frankreich, die EU und so weiter, Großbritannien und so weiter und so fort. So. Und da hatten wir dann die Beobachtung, dass Indien ganz stark war. Es ist schon ein paar Jährchen her und da hat dann der Kunde gesagt, das glauben wir euch nicht, dass die da gut sind. Und dann haben wir nochmal geguckt und dann haben wir festgestellt, nein, das stimmt, weil das war eine alte indische metallurgische Technik, glaube ich, die da eine Rolle spielte, die Indien seit 1000 Jahren schon angewandt hat aufgrund seiner alten Kultur. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel auch, aber eins, dass es sich lohnt, auf dieser Ebene zu gucken, weil man dann manchmal eben solche auch Anomalien findet und weil man auch seine eigenen Vorurteile vielleicht ein bisschen in Frage stellt. Wir hatten ein anderes Thema, da war der Iran ganz vorne dabei, auf Platz 4 oder sowas, auch eher ungewöhnlich. Und das sind alles solche Beispiele, wo wir dann ein Signal haben, wo eine Anomalie, wo wir gucken, okay, was ist da los?
Was ja für Wissenschaftler auch immer wichtig ist, ist ja eine Evaluation. Ne? Wie machen das denn Menschen aus der Zukunftsforschung?
Das ist wirklich eine gute Frage, aber das ist eine sehr schwierige Frage.
Dann kommt er einfach nochmal wieder.
Oder können wir ja nicht. Das Problem ist ja, dass die Zukunft in dem Sinne wir nicht so vermessen können wie zum Beispiel einen Werkstoff. Und wo wir dann einfach einen goldenen Standard haben, wo wir sagen, das erwarten wir, das müssen wir messen.
Ist mir schon klar, ja, deswegen habe ich gefragt.
Das ist eine offene Frage in der Zukunftsforschung. Das ist die kurze Antwort.
Aber wir sind hier im Podcast der Cyberagentur. Da muss ich tatsächlich das Stichwort Cybersicherheit nochmal reinwerfen. Ne? Was seht ihr denn so da als, jetzt aus dem Bauch heraus, Privatmeinung, ne? Als größte Bedrohung in der Zukunft?
Ja, eine Sache, die mir Bauchschmerzen macht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend ist, ist sozusagen die Frage, wie wir in Zukunft Echtes von Unechtem unterscheiden. Es wird unglaublich viel synthetisch generierter Inhalt ins Internet gestellt. Den in Zukunft zu unterscheiden, was wahr ist, was falsch ist, was vielleicht nur generisch ist, weil es generiert ist, das zu unterscheiden, ist schon was, was ich glaube, was uns noch eine ganze Weile lang beschäftigen wird.
Geht um Vertrauen. Markus, hast du was?
Das wäre auch meine Antwort gewesen. Ich glaube, für die Gesellschaft als Ganzes ist Fake News und diese Verbreitung von Falschnachrichten und wie wir damit umgehen, eigentlich weil das auch vor allen Dingen im Cyberraum stattfindet, ist das für mich auch eine der größten Herausforderungen.
So, wir kommen zum Schluss. Ich habe hier zwei Zukunftsforschende erlebt, für die vieles gar nicht neu ist, die auch nicht häufig überrascht sind. Das finde ich ja spannend. Aber trotzdem, also, und jetzt der große Blick in die Zukunft. Was macht euch da sozusagen, wenig hoffnungsvoll, haben wir vielleicht gerade gehört. Was macht euch da sozusagen hoffnungsvoll? Ne? Also was seht ihr da sozusagen positiv, was in der Zukunft passiert? Ist auch besser fürs Gehirn, glaube ich, wenn man mit was Positivem am Ende rausgeht.
Also was mich persönlich positiv immer stimmt, das ist im Moment ehrlicherweise nicht ganz so viel, aber dann doch immer wieder der Kontakt eigentlich auch zu jungen Leuten, die junge Generation. Wie die mit diesen ganzen Problemen umgeht und wie sie die ganzen Herausforderungen adressiert, mit einer Mischung, wie ich sie ich persönlich wahrnehme als eine gesunde Mischung aus Gelassenheit und Engagement, was ich sehr nützlich finde, dass man da auch nicht alles ganz so heiß isst, wie man es kocht. Das macht mir durchaus Hoffnung. Ja, ich glaube, wir tun gut daran, der jüngeren Generation mehr Raum zu geben.
Die jüngere Generation, Jakob.
Ich fühle mich angesprochen, ja. Was mir auch irgendwie Hoffnung macht. Ich glaube, es gibt immer mehr Leute, die irgendwie verstehen, wie wir diese Technologien sinnvoll anwenden. Also, dass wir besser verstehen, was kann so eine Technologie gut, was kann sie nicht so gut und die dann wirklich entsprechend einsetzen. Und ich glaube, da kann man auch ein Stück weit auf die Gesellschaft vertrauen, dass wir das hinbekommen.
Schönes Schlusswort. Dr. Jakob Bellmund, Data Scientist bei der Cyberagentur. Ich danke dir. Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Und Dr. Markus John, Leiter des Kati Labs am Fraunhofer INT Euskirchen, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, in Euskirchen sitzt ihr. Danke Markus, dass du da warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und danke, dass ihr zugehört habt beim Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum. Ihr erreicht uns unter podcast@cyberagentur.de. Wir können auch angerufen werden und eine Mailbox ist geschaltet. Da freuen wir uns über Sprachnachrichten. Vielleicht die Sprachnachricht, warum diese Folge am 11. Februar erschienen ist. Alles Gute, bis demnächst.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Mein Name ist Jürgen Freudenberger. Ich leite die Abteilung für Schlüsseltechnologien in der Cyberagentur. Wir beschäftigen uns mit Quantentechnologien, Kryptographie, künstlicher Intelligenz und autonomen intelligenten Systemen. Im nächsten Podcast tauchen wir in die faszinierende Welt der Postquantensicherheit ein. Das ist der Bereich der Kryptographie für die Zeit, in der leistungsstarke Quantencomputer zur Verfügung stehen. Aber selbst die sichersten Verschlüsselungsalgorithmen sind verwundbar, beispielsweise durch Seitenkanalangriffe. Da können auch Quantentechnologien wieder völlig neue Angriffe hervorbringen. Und wir schauen uns an, was bedeutet das für die Zukunft der Cybersicherheit? Welche neuen Herausforderungen entstehen und gibt es vielleicht schon Lösungen? In dieser Episode diskutieren wir darüber, wie sich die Kryptographie und die Angriffstechniken weiterentwickeln und warum es eben mehr braucht als nur starke Algorithmen, um wirklich sicher zu bleiben.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.